Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Beimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und wir nun wieder gemeinsam in die Woche starten. Leitbilder. Ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt, weil ich es liebe, mit Menschen und Vorstandsteams und Führungsteams gemeinsam zu überlegen, wo geht's eigentlich hin? Wie sieht die Zukunft unseres Instituts, unserer Sparkasse aus und was sind die Schritte, die uns dahin bringen? Und das vor allen Dingen in einer Art und Weise, die weniger Geschäftsstrategie ist, die für die Aufsicht relevant ist, eher unemotional, eher generisch, sondern auf eine emotionale Art und Weise, in der Zukunftsbilder entstehen und vor allen Dingen auch positive Träume davon. Wie wird es eigentlich sein, wenn wir mal 3 oder 5 Jahre weiterdenken? Und genau darüber, wie das gelingen kann, dass Leitbilder auch wirklich in die Umsetzung kommen und somit dann auch diese wunderbar magische Energie entfalten können, die Menschen dann auch bewegen und inspirieren können und handlungsleitend sind im alltäglichen Tagesgeschäft. Genau darüber habe ich in einem Webinar referiert und dazu möchte ich dich heute mitnehmen. Wie können wir sicherstellen, dass Leitbilder nicht Papiertiger sind, sondern wirklich in der Realität ankommen, Energie und Wirkung entfalten und somit auf eine positive Zukunft einzahlen. Von dem her wünsche ich dir viel Inspiration und Freude für die eigene Umsetzung deines Leitbilds, was du vielleicht gerade erstellst oder erstellen möchtest. Jetzt beginnt ja auch langsam wieder die Zeiten der Strategietagungen, die Überlegungen für die nächsten Jahre anzustellen. Von dem her viel Inspiration mit dieser Folge. So, dann nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema Unternehmensleitbild im Flow. Wie können wir Zynismus vermeiden und Zufriedenheit steigern? Ich muss da immer dran denken an eine Begegnung mit einem Vorstandsteam, wo ein Vorstand zu mir gesagt hat, Mensch, Herr Weimann, jetzt bin ich seit 20 Jahren Vorstand ohne Leitbild. Das ging bisher ganz gut. Warum brauche ich denn überhaupt jetzt ein Leitbild? Und an diese Frage muss ich mich immer erinnern, weil das ja schon mal eine Grundsatzdiskussion ist. Wofür brauchen wir eigentlich ein Leitbild? Macht es überhaupt Sinn, ein Leitbild zu haben? Meine tiefe Überzeugung, nicht nur die Überzeugung, sondern auch die Studienlage zeigt, Leitbilder haben dann Wirkung, wenn sie Orientierung schaffen, wenn sie letzten Endes Orientierung dahingehend stiften, wo wollen wir eigentlich als Haus, als Organisation hin? Und aus dieser Richtung dann auch weitere Maßnahmen folgen, die sozusagen die Richtung vorgeben. Dass wir sozusagen, ich lebe ja im Süden von München oder im Süden von Deutschland, da mit Blick auf den Bergen, wenn ich hier rausschaue, ist ja immer so der Punkt, ich vergleiche es gerne mit der Wanderung. Das Leitbild ist sozusagen unser Ziel, was wir festlegen, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin. Und dann braucht es natürlich auch eine Route, die dahin führt, in Richtung Zielsetzung. Also von dem her, Leitbilder stiften Sinn, stiften Orientierung und vor allen Dingen schaffen sie Klarheit in einer unkontrollierbaren Welt. Sie kennen sicherlich die Begriffe der VUCA oder Barney-Welt, die alle das Gleiche beschreiben, nämlich eine Welt, die nicht mehr linear berechenbar ist, sondern unberechenbar ist, die sehr komplex ist und eben mit Mehrdeutigkeiten versehen ist. Wir haben nämlich mehrere Routen, die uns zu unserem Ziel bringen. Aber die Definition des Ziels, das ist sozusagen das Leitbild, um was es geht. Und das Schöne ist bei Veranstaltungen wie dieser, dass sich immer Menschen finden, die schon intensiv mich kennen, die mit mir schon viele spannende Projekte entweder gemacht haben oder mittendrin sind in Projekten, aber es gesellen sich auch immer Menschen dazu, die mich so noch nie erlebt haben. Deshalb ganz kurz zu mir als Person, damit Sie auch einordnen können, was ich auch immer sehr wichtig finde bei Veranstaltungen wie dieser. Wer erzählt mir hier eigentlich was und aus welchem Erfahrungshorizont kommt das, was dieser Mensch erzählt? Ich selber, bald kommt wieder der Moment, wo ich kurz innehalte, nämlich der 1.9. 1.8. halten ja immer die Abiturienten inne, die irgendwann Bankkaufmann oder Bankkauffrau gelernt haben, am 1.9. die Realschüler. Hinsichtlich würde ich es eigentlich wieder machen und ich komme immer wieder zum Schluss. Ich finde Finanzen nach wie vor sehr, sehr spannend. und würde deshalb wieder Bankkaufmann machen. Das war mein Start im Jahr 97 in die Finanzwelt. Und seither hatte ich verschiedene Rollen inne, sei es auf Institutsseite, bevor ich dann auf die Beratungsseite gewechselt bin und jetzt mittlerweile seit über 18 Jahren dort tätig sein darf. Hab diverse Awards gewinnen dürfen, gemeinsam mit meinem Kunden, was mich sehr, sehr freut, weil wir gemeinsam viel bewegt haben. Und somit ist es das, was ich Ihnen heute darlegen darf, nichts, was irgendwie ich in einem schlauen Buch gelesen habe, auch wenn ich sehr gerne schlaue Bücher lese und mich intensiv in meiner Forschung mit Veränderungsmanagement beschäftige, sondern immer auch validiert durch die Projekte und die Praxis, die ich tagtäglich vereine. Darüber schreibe ich, darüber haben Sie gelesen im Newsletter. Ich habe einen Podcast, der sich auch mit diesen Themen beschäftigt. Und heute freue ich mich, dass wir uns mit dem Thema Leitbild beschäftigen. Und jetzt müssen wir uns erstmal die Frage stellen, warum sind denn eigentlich so viele Leitbilder Papiertiger? Weil es gibt immer die Situation, wo man sagt, ja, stimmt, da gab es doch mal was, da haben wir mal was gemacht, da haben wir irgendwie was definiert, aber ja, was ist denn nochmal so genau unsere Vision? Müssen wir jetzt noch selber nochmal nachschauen. Und diese Situation gibt es ja immer mal wieder und dann müssen wir uns die Frage stellen, woran liegt das eigentlich? Und es liegt vor allen Dingen an dem, wenn wir uns angucken, Organisationen sind ein, und das sehen Sie hier in der Einbettung der Systemtheorie, hier eine Gemengelage aus Menschen, die Sie als Mitarbeitende vereinen, die unterliegen dem institutionellen Rahmen, der auf der rechten Seite dasteht, nämlich Strukturen, Abläufen, Prozessen. Wir können auch das Steuerungssystem, das Kompetenzsystem dazu zählen. Und das wirkt auf die Art und Weise, wie Menschen miteinander kooperieren, zusammenarbeiten, wie sie sozusagen im Betrieb miteinander interagieren. Das, was da entsteht aus dem organisatorischen Rahmen, hier auf der rechten Seite dargestellt, und dem, was die Menschen letzten Endes mitbringen an Emotionen, privater wie beruflicher Natur, das ist das, was wir in der Mitte sehen, das ist das, was entsteht, was wir wahrnehmen und beobachten können. Was für eine Dynamik haben wir denn eigentlich im Unternehmen? Wie ist die Art und Weise der Zusammenarbeit geprägt? So müssen wir uns immer die Frage stellen, was wir beobachten können ist, wie verhalten sich Menschen in Organisationen? Wie läuft Zusammenarbeit? Wie läuft ihre Vertriebsplanung? Wie laufen ihre Kundengespräche? Das können Sie alles beobachten. Wie verhalten sich dort Menschen? Hier ganz unten dargestellt. Und das Verhalten ist oftmals davon geprägt, was im Betrieb sanktioniert wird oder belohnt wird, weil Menschen einfach sich als soziale Wesen danach ausrichten. Und somit müssen wir uns immer die Frage stellen, wenn wir ein Verhalten verändern möchten oder Verhalten sehen, was wir nicht sehen möchten, was müssen wir eigentlich auf diesen beiden Ebenen verändern, weil Kultur können wir nicht direkt verändern oder direkt managen. Wir können nur die linke und die rechte Seite managen, indem wir Strukturen, Abläufe und Prozesse verändern oder eben durch Training, Coaching Menschen begleiten, zu einer noch besseren Version ihrer selbst zu werden. Und deshalb müssen wir uns immer die Frage stellen, wenn wir das sehen, dass es nicht so ist, wie wir es haben wollen oder etwas anders haben wollen, wie müssen wir eigentlich die Sparkasse denken und strukturieren, damit das auch wirklich in der Realität spürbar ist. Und da kommt das Leitbild ins Spiel, nämlich hinsichtlich Orientierung und Sinn. Wo geht es eigentlich hin? Und oftmals sind Leitbilder deshalb Papiertiger, weil die rechte Seite gar nicht verändert wurde. Man hat ein Leitbild definiert, man hat da auch vielleicht großartige Veranstaltungen gemacht, in die man sie kommuniziert hat, aber danach folgte dem nichts. Und was dann passiert, und da ist sozusagen die Brutstätte des Unternehmens Zynismus, ist letzten Endes manchmal Widersprüchlichkeiten. Einer meiner Lieblingswidersprüche ist, dass wir beispielsweise im Leitbild sagen, dass wir eine innovative, digitale Sparkasse sind. Und wenn wir uns dann an die Arbeitsplätze begeben, dann finden wir vielleicht Arbeitsplätze, die es nicht möglich machen, was wir gerade erleben, nämlich ein gemeinsames WebEx-Meeting, weil es gibt keine Webcam, es gibt vielleicht zu wenig Bandbreite, also die Infrastruktur fehlt letzten Endes. Und was dort entsteht ist, und das habe ich hier also in der Mitte rechts dargestellt mit den Widersprüchen, ist, dass die Leute denken, also irgendwie hat das, was ich hier höre, wo wir eigentlich hinwollen, nichts mit dem zu tun, was ich tagtäglich erlebe, nämlich, dass ich in einer WebEx-Konferenz mit am besten noch dem Hörer in der Hand am Telefon teilnehmen muss, weil ich eben kein Headset, keine Webcam und somit nicht die Möglichkeit habe, an einem WebEx-Meeting teilzunehmen, wie man es halt heute tun würde. Und dieser Widerspruch kommt so ein bisschen darauf an, wie groß dieser Widerspruch ist, ob er dann etwas auslöst, wo man sagt, naja, ist irgendwie komisch, ist mir aber egal, oder etwas ist, wo man sagt, also ich verstehe es einfach nicht und ich finde es einfach so furchtbar, da fühle ich mich richtig verarscht von der Unternehmensleitung, von meiner Führungskraft oder von wem auch immer, weil das hat einfach nichts mit der Realität zu tun. Und dann beginnt sozusagen das, was sehr, sehr brandgefährlich ist, das Thema des Zynismus, dass man einfach die Dinge dann nicht mehr für ernst nimmt, für voll nimmt, darüber spricht, negativ natürlich spricht, bis hin, das hat ja zwei Facetten, da weiß man gar nicht, welche die bessere ist von den schlechten Facetten, entweder verlassen der Organisation, man geht einfach woanders hin, wo man eben die Annahme hat, dass es eben hier bessere Rahmenbedingungen gibt, oder was eigentlich fast noch schlimmer ist, man bleibt und vergiftet letzten Endes die Stimmung durch Zynismus. Und deshalb dürfen wir uns immer die Frage stellen als Entwickler, ich habe das Beispiel der technischen Voraussetzungen gemacht, mein zweites Lieblingsbeispiel sind immer das Thema Kompetenzen. Wenn wir ihm sagen, behandle deine Sparkasse so, wie wenn es dein Unternehmen wäre, handle unternehmerisch. Auf der anderen Seite ein Kompetenzsystem vielleicht haben, was es nicht ermöglicht, dem Kunden 50 Cent zurückzuvergüten, ohne irgendwie drei Hierarchiestufen einzubinden, dann bewege ich mich eben immer in diesem Dilemma. Die Suchfragen sind sozusagen drei, die ich Ihnen gerne an die Hand legen möchte, um einfach auch mal kritisch auf Ihr eigenes Institut zu blicken. Einmal unten beim Thema Verhalten. Was belohnen und sanktionieren wir eigentlich? Und was folgt dem daraus? Ist es das, was wir haben wollen? Oder ist es vielleicht, wollen wir vielleicht was anderes? Und aber auch der Blickwinkel, wo behandeln wir Menschen eigentlich wie kleine Kinder? Was so ein Dilemma auslöst bei den Personen? Und da ist oftmals das Thema Steuerungssystem ein Beispiel, aber auch das Thema der Kompetenzen. Und wichtig an der Stelle ist für mich, Leitbilder entfalten nur dann Wirkung und führen eben nicht zu Zynismus, weil das, was wir haben wollen, ist ja Flow. Wir wollen ja Sinnstiftung haben, wir wollen eine Erhöhung der Energie im Unternehmen haben, wir möchten Lust erzeugen, dass die Leute sagen, genau da möchte ich Bestandteil davon sein, da möchte ich mich einbringen mit all meiner Kraft und meinem Wissen, was ich habe. Das ist ja das, was wir haben wollen im Rahmen von einem Zielbild- oder Leitbildprozess. Und dann müssen wir eben darauf gucken, was brauchen wir an einem institutionellen Rahmen, der das ermöglicht und eben nicht verhindert oder in gewisser Weise sabotiert. Das ist mir an der Stelle total wichtig, da einfach mal für sich nach dem Webinar innezuhalten und zu gucken, wie ist es eigentlich bei uns? Wo haben wir eigentlich Widersprüche zwischen Gehörten und Erlebten und was folgt daraus zum einen Verhalten, aber auch hoffentlich für die nächsten Schritte, das zu verändern. Also, neben dem institutionellen Rahmen, über den ich jetzt gerade gesprochen habe, hier in der Mitte dargestellt, dass wir Konkurrenz haben zum Leitbild, braucht es natürlich auch gleichzeitig eine Glaubwürdigkeit des Vorstandsteams. Erst gestern hatte ich wieder so eine Situation, wo, und die geschehen momentan sehr, sehr häufig, ich als Notarzt sozusagen zu einem Thema gerufen wurde. Ein umfangreicher Leitbildprozess hat stattgefunden, über insgesamt 18 Monate, wurde sehr, sehr viel Geld ausgegeben für externe Beratung und gleichzeitig für Veranstaltungen, wurde sehr, sehr viel investiert. Aber irgendwie hat sich nichts bewegt. Und der Punkt, der passiert ist, was ein Konstruktionsfehler dahingehend war, war die Situation, dass eben das Top-Management so gut wie gar nicht eingebunden war. Die Verantwortlichen im Personalbereich hatten den sehr, sehr guten Impuls. Wir brauchen Klarheit im Zielbild und brauchen da ein Orientierungsbild und haben dann eben durch externe Partner das erstellen lassen. Und somit hat es überhaupt keinen Bezug zum tagtäglichen Geschäft und zum tagtäglichen Erleben. Und wenn Sie Vorstandsveranstaltungen erlebt haben, dann hatte das auch nichts mit den Personen des Vorstands zu tun, dass sie darüber gesprochen hätten. Wo wollen wir eigentlich hin? Somit sind drei Punkte explizit wichtig, wenn wir von Leitbildern sprechen. Wir brauchen Glaubwürdigkeit des Vorstandsteams, die nur dadurch entstehen kann, dass es sichtbare Schritte gibt, die klar machen, Jawohl, das ist das, was wir wollen. Da haben wir Lust drauf. Da glauben wir auch dran. Das ist nicht irgendwie, dass jemand gesagt hat, das sollte das Zielbild sein, aber irgendwie so wirklich glauben wir auch nicht dran. Weil das spüren wir Menschen total intuitiv, ob das wirklich etwas ist, was mit all den Fasern und Zellen unseres Körpers in uns glaubhaft ist. Und das braucht eben auch dann den ersten Schritt dahingehend, wir meinen es ernst und gehen voraus. Diesen Punkt merke ich häufig schon bereits bei Projektanfragen, wer fragt an. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mir irgendwie zu schade wäre, mit Menschen, die außerhalb des Top-Managements sind, zu sprechen, sondern es hat das damit zu tun, welche Bedeutung hat dieses Thema denn für das Institut, was gerade anfragt. Wenn dann Menschen, die jetzt irgendwie gerade vielleicht aus der Ausbildung fertig sind oder letzten Endes überhaupt keine Führungsfunktion oder irgendeine seniorige Fachposition verfügen, die Hauptverantwortlichen sind, die jetzt den Kulturwandel im Institut bewegen sollen, dann ist es zwar eine nette Idee und die Menschen sind auch immer hoch motiviert, das zu tun natürlich, aber gleichzeitig werden 99,9% dieser Initiativen scheitern, weil sie eben genau diesen ersten Punkt übersehen, dass es am Ende des Tages auch neben der Gestaltung des institutionellen Rahmens auch um Macht geht. Ich brauche Gestaltungsmacht, dann auch wirklich Entscheidungen in Richtung des Zielbilds, des Leitbilds auch durchzusetzen und auch einzufordern. Und da kommt natürlich der dritte Punkt, die Führungskräfte ebenso ins Spiel. Nicht nur die Vorstandsteams, sondern auch die Führungskräfte. Wie viele Menschen sind überhaupt in der Lage, in Richtung sich des Leitbilds zu bewegen? Stellen wir gerne die provokante Frage, wie viel Prozent Ihrer Führungskräfte sind die richtige Frau, richtiger Mann am richtigen Ort? Und je nachdem, wie Sie die beantworten, mit welchem Prozentsatz, hat es natürlich explizite Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Zielbilder oder Leitbilder Wirkung entfalten, wenn eben Führungskräfte nicht in der Lage sind, daraus abzuleiten. Wenn wir Klarheit darüber haben, nehmen wir mal an, wir haben den ersten Punkt eingehalten, wir haben auch am institutionellen Rahmen gearbeitet, aber es ist nicht von der Führungskraft möglich, das zu übertragen. Was heißt denn das für mich als Verantwortliche in der Revision, als Verantwortliche im Personalbereich für meine Personalstrategie oder für letztendlich das Vertriebsmanagement in unserer Vertriebsausrichtung und in unserer Vertriebsaufstellung, dann haben wir natürlich auch da einen Bruch und wir ahnen es schon, wieder Widersprüche, die dadurch entstehen und somit Emotionen, die wir eigentlich nicht haben wollen, nämlich Unzufriedenheit, eine gewisse Langeweile und im schlimmsten Fall Zynismus und Ärger, der entsteht. Also hier an der Stelle ganz, ganz entscheidend, was unterscheidet die Leitbilder, die wirklich Wirkung entfalten von den anderen, genau diese drei Facetten. Commitment im Top-Management, wir haben eine Konkurrenz zwischen Abläufen, Prozessen, Steuerungssystemen, Kompetenzen zum Leitbild und wir haben Führungskräfte, die richtig Bock haben, voranzugehen und das auf ihre jeweilige Bereiche übertragen. Und jetzt ahnen Sie schon bereits, was ich Ihnen als Takeaways hier mit ans Herz legen möchte, nämlich im ersten Schritt, sorgen Sie dafür, wenn Sie nicht selbst Vorständin oder Vorstand sind, dass Klarheit darüber besteht, innerhalb des Top-Management-Teams. Top-Management-Team heißt für mich immer Vorstandsteam plus die Menschen, die direkt an den Vorstand berichten. Wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin? Dieser Prozess kann moderiert werden, eng begleitet werden. Das ist das, was ich tagtäglich tue. Aber er kann nicht abgenommen werden in Form von, jetzt machen wir mal eine coole Zukunftsstory, die uns irgendeine Agentur schreibt. Also kann schon. Es gibt viele Agenturen, die man beauftragen kann, die das tun, die auch super Stories schreiben oder ChatGPT schreibt auch super Stories. Aber es wird nicht die Wirkung entfalten, als wenn das Top-Management-Team dezidiert erstmal für sich nachdenkt und reflektiert, wie stelle ich mir eigentlich meine Sparkasse, mein Institut in den nächsten 5 Jahren vor? Wie wird es denn sein, wenn Kunden zu uns Kontakt haben? Was werden denn die sagen, nachdem sie Kontakt zu uns haben? Was sagen denn Mitarbeitende zu uns? Was schreiben die denn bei Kununu, wenn sie unser Unternehmen vielleicht verlassen innerhalb der nächsten 5 Jahren? Mit welchem Fazit verlassen die vielleicht unsere Sparkasse? Oder was würden sie denn schreiben, wenn sie da blieben? Also sich einfach mal darüber ganz konkret Gedanken zu machen. Wie erleben denn Menschen unser Institut, egal ob sie jetzt Mitarbeitende sind oder Kundinnen und Kunden sind? Wie agieren vielleicht Führungskräfte? Was heißt es vielleicht auch als mein Tag als CEO, als VV des Instituts? Wie wird denn der in 5 Jahren aussehen? Was wird meine Rolle dabei sein? Sich darüber dezidiert Gedanken zu machen und das dann zu einem gemeinsamen Bild zu fügen, ist ein unfassbar wichtiger und intensiver Prozess, der dann aber dazu führt, dass letzten Endes das Top-Management-Team Klarheit darüber hat und diese Klarheit artikulieren kann, kommunikativ begleiten kann, auch wirklich zu überlegen, was heißt es dann im nächsten Schritt für unsere Abläufe und Prozesse. Aber das ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt. Ohne Vorstandsteam werden Sie keine wirklichen Leitbildprozesse in die Umsetzung bringen, weil Sie immer in einem Dilemma sind, dass an irgendeiner Stelle, und das ist einfach bei sozialen Systemen, wie Unternehmen eben sind, weil wir es mit Menschen zu tun haben, sind es Kleinigkeiten, die ganz, ganz viel Arbeit relativ schnell kaputt machen. Wenn der VV oder die VV im falschen Moment das Falsche sagt, woran man erkennen kann, das hat doch irgendeine Agentur hier gemacht oder irgendein Berater, daran glaubt die Person doch nicht selber, dann ist es fast egal, was dem folgt, weil die Menschen werden das, nehmen wir mal bei der Personalversammlung oder Betriebsversammlung, sich merken und dann wird es umso schwieriger. Das heißt, wir brauchen das Top-Management und die Klarheit darüber, wo wollen wir gemeinsam hin. Nächster Schritt ist, dass wir eben aus diesem Tier, wie wir es hier sehen, ein Tier machen, in Bayern würde man sagen Wolpertinger, da gibt es solche Tiere, wo man nicht genau weiß, was ist es jetzt eigentlich. Die schauen nicht so aus, weil es nicht so bayerische Tiere sind, wie jetzt hier im Fall von dem Zebra und dem Gepard, sondern eher Tiere, die hier in der Region leben. Aber wir müssen da halt entweder ein Zebra oder ein Geparden draus machen. Also wir müssen Klarheit darüber haben, wo haben wir diese Widersprüche? Und Brutstätten für Widersprüche sind Steuerungssysteme. Wir sagen in unseren Führungsleitlinien oder in unserem Leitbild Vertrauen, Einzelleistung, Teamleistung zählt. Auf der anderen Seite haben wir kleinmaschigste Reportings und nicht mal Teamziele im Einsatz. Auch ein Widerspruch, den ich häufig sehe. Aber eben auch Kompetenzen, das hatte ich bereits schon gesagt. Aber auch wie Abläufe und Prozesse gestaltet sind. Wie sind Arbeitsbedingungen, wie sind Rahmenbedingungen etc. Wir brauchen Klarheit darüber, wo wollen wir hin? Wo sind wir heute? Und das ist mir ganz wichtig, meine Damen und Herren. Das heißt nicht, dass natürlich das Zielbild immer was mit dem Hier und Jetzt zu tun haben muss. Ganz im Gegenteil, wenn das Hier und Jetzt im Zielbild abgebildet wäre, dann wäre es ja kein Zielbild, sondern eine Beschreibung des Status Quo. Natürlich brauchen wir ein Gap zwischen heute und morgen oder übermorgen, aber wichtig ist, dass wir den Weg dann auch beschreiten, dass wir eben sagen, ja, wir wollen eine digitale, innovative Sparkasse sein und ja, uns ist bewusst, das sind wir heute nicht und ja, uns ist vollkommen bewusst, dass wir deshalb in Internetbandbreite und Infrastruktur investieren müssen und eben Ihnen, liebe Mitarbeitende, Infrastruktur zur Verfügung stellen müssen, die es eben ermöglicht, ein WebEx-Meeting aufzusetzen, an WebEx-Meetings teilzunehmen etc. Wissen Sie, dann wird ein Schuh draus, dass wir sozusagen natürlich Gaps haben. Das liegt ja schon sozusagen in der Konstruktion des Zielbilds, des Leitbilds so. Aber wichtig ist, dass wir eben uns auch bewusst machen, welchen Weg brauchen wir dahin, um diese Widersprüche gar nicht erst in die negative Informationsspirale zu bringen. Wir brauchen Konkurrenz im Zielbild. Und dann müssen wir natürlich immer berücksichtigen, auch das ist ein sehr beliebter Fehler, egal ob im Kundengeschäft als auch im Thema der Veränderungsprozesse. Auf der Kundenseite sagen wir, ja, das sind die Unternehmenskunden, das sind die Privatkunden, das sind die Private Banking Kunden. Und wir müssen immer berücksichtigen, auch wenn wir glauben, es wären homogene Gruppen, müssen wir uns bewusst sein, dass wir es mit heterogenen Gruppen zu tun haben. Wir brauchen, und das ist ja oftmals gerade bei diesen sehr, sehr gehypten Generation Z-Diskussionen das Problem, dass man zwar sich natürlich damit beschäftigen sollte, welche Anforderungen haben Generationen, die jetzt neu ins Arbeitsleben oder nicht neu, sozusagen die jetzt, die man fürs Arbeitsleben oder für den Betrieb gewinnen möchte. Nur wenn ich dabei eben nur noch über die spreche und vergesse, dass eine Sparkasse jetzt zum Beispiel vor allen Dingen aus anderen Generationen besteht, dann entsteht auch wieder Frust, weil man das Gefühl hat, irgendwie wird sich jetzt nur noch um die Jungen gekümmert. Ich bin seit 30 Jahren hier. Für meine Bedürfnisse scheint sich irgendwie niemand mehr zu interessieren. Und da müssen wir eben auch im Rahmen von Leitbildprozessen aufpassen, wenn wir nur noch von der innovativen, digitalen, agilen, von KI gestalteten Zukunft sprechen, dann lösen wir natürlich auch bei einem Teil der Belegschaft, die eher konservativ geprägt sind, die heute vielleicht schon sich überfordert fühlen von den Anforderungen der Arbeitswelt, eher Frust aus und vor allen Dingen Angst und Sorge. Kann ich da überhaupt noch standhalten? Kann ich da überhaupt noch mithalten? Was wird eigentlich aus mir? Sind die Fähigkeiten, die ich habe, überhaupt hier noch gefragt? Das heißt, wir müssen gucken, welche Anspruchsgruppen, Interessensgruppen haben wir in der Organisation, im Unternehmen vorhanden? Welche Bedürfnisse haben die? Und was heißt das auch für unseren Leitbildprozess bezogen auf die Aussagen, die im Leitbild verankert sind? Haben wir möglichst Aussagen, die 90% unserer Belegschaft widerspiegeln und auch erreichen? Weil das oftmals auch etwas ist, dass Leitbilder dann nur Menschen adressieren, die eher zukunftszugewandt unterwegs sind, die eher den Betrieb als langsam wahrnehmen und sagen, ja Mensch, endlich tut sich hier was. Wir brauchen natürlich auch die anderen, dass die Lust haben, überhaupt mitzumachen. Deswegen bitte nicht so zu tun, als ob alle Mitarbeitende und alle Mitarbeiter gleich sind, sondern sich bewusst machen, wir haben unterschiedlichste Anspruchsgruppen und für die brauchen wir auch unterschiedliche Aussagen. Kultur lässt sich innerhalb von zwei Facetten managen. Das ist der Widerspruch zu meiner Erstaussage. Wir können sie nicht direkt managen, aber indirekt. Wir können nämlich gucken, es gibt Dimensionen, die können wir sehen. Und es gibt Dimensionen, die wir nicht sehen. Das sind oftmals die spannendsten. Die nicht sichtbaren Dimensionen liegt jetzt eine riesige Chance darin, an den Menschen, die sie gerade alle neu einstellen und eingestellt haben. Wir sind im Banking ja in einer Situation, dass es eine Großzahl an offenen Stellen gibt und viele, viele Menschen auch neu in die Sparkassenfinanzgruppe oder in die anderen Institutsgruppen kommen. Und da liegt eine ganz, ganz große Chance drin, mit denen nach 6 Monaten mal zu sprechen und zu sagen, wie sind wir denn eigentlich? Wie ist es denn eigentlich bei uns zu arbeiten? Weil ganz viele spannende Elemente der unsichtbaren Dimension können sie hier sichtbar machen, indem eben die Menschen ihnen widerspiegeln, was sind denn eigentlich so Überzeugungen, die hier stattfinden? Wo sind vielleicht auch eben genau die angesprochenen Widersprüche zwischen dem Erlebten und dem, was ich so tagtäglich erlebe? Weil auf der unsichtbaren Ebene finden meistens sehr, sehr spannende eben Energien statt, die für Dynamik oder für Bremsen sorgen. Die Sichtbaren, die kann man beobachten. Das fängt an von wer sitzt wo, bei welchen Besprechungen gibt es überhaupt nur sitzende, also sozusagen persönliche Besprechungen und digitale, gibt es auch hybride Meetings, wer hat einen Dienstwagen, wer hat keinen Dienstwagen, wer hat ein iPad oder nicht ein iPad oder ein Laptop. Also man kann ganz, ganz viele Sachen beobachten, die natürlich auch kulturprägend sind, als auch widerspiegelnd hinsichtlich Hierarchie, hinsichtlich Macht, hinsichtlich auch Rollen im Unternehmen, die man sehen kann. Häufig sind die spannenden und vor allen Dingen die großen Wirkhebel eben in dem unsichtbaren Bereich. Und die 6 Möglichkeiten, da mal tiefer reinzugehen, wo könnten denn die sichtbaren, unsichtbaren Punkte liegen, habe ich Ihnen hier zum Schluss mitgebracht. Das ist für mich die magische Karte des Kulturwandels, sich ganz bewusst mal Punkt für Punkt durchzugehen und zu überlegen, was sind denn die bei uns Legendengeschichten, die wir uns gerne erzählen, wenn wir ein Projekt an die Wand fahren wollen oder wenn wir irgendwie Geschwindigkeit aus dem Projekt rausfahren wollen, indem wir dann sagen, ach ja, du, hier die neue Maßnahme Leitbild, das ist ja so wie damals, kannst du dich noch erinnern, als wir da in der Stadthalle saßen, totaler Mist, da wurde nichts draus. Was sind denn diese Geschichten, die man sich vielleicht erzählt, um Geschwindigkeit oder Flow zu erhöhen, weil die gibt's ja auch, die man sich dann gerne erzählt. Weißt du noch damals, keine Ahnung, die Migration zur FI, wo wir alle super Multis ausgebildet haben und niemand mehr Ahnung hatte, wie eigentlich die IT funktioniert und wie schnell wir es dann doch geschafft haben, wieder dann in gegenseitiger partnerschaftlichen Zusammenarbeit dann auch wirklich die neue IT OS Plus zu beherrschen. Das wäre ein schönes Beispiel für eine Flow-Geschichte, auch die gibt's, natürlich auch legendäre Betriebsausflüge, also gibt's die tollsten Sachen, es macht aber sich total Sinn, mal zu überlegen, was sind denn unsere Geschichten, die A, welche Überzeugungen widerspiegeln, die uns vielleicht größer machen oder was sind Geschichten, die wir uns kleiner machen. Ich kriege das als Berater immer nur dann mit, wenn man mir im Briefing-Gespräch oder Aufrufsklärung sagt, Agilität, ja, wissen Sie, Agilität, das darf man bei uns irgendwie nicht sagen. Da hatten wir mal vor 3 Jahren so ein Projekt und das ist irgendwie total gescheitert. Deswegen müssen wir irgendeinen anderen Begriff finden für Agilität, weil wenn die Leute Agilität hören, dann denken die alle an das Projekt und so. Das ist einfach sehr, sehr wichtig, wenn wir eben Geschichten transparent machen, dann wissen wir nämlich, worauf müssen wir auch für die Umsetzung von Leitbildern achten. Was sind, wenn wir die Stärken der Geschichten anschauen, denn Referenzszenarien, an die wir adressieren können, um Menschen wieder an Situationen zu erinnern, wo sie Großes erreicht haben, wo sie Großes gemeinsam erreicht haben. Weil auch wenn immer so oft gesprochen wird über Veränderungsbereitschaft von Mitarbeitenden, in der Finanzindustrie, die letzten, jetzt überblicke ich nur die letzten 27 Jahre, hat sich ja total viel verändert und Menschen haben gezeigt, dass sie auf jeden Fall veränderungsbereit sind. Und man muss sie nur an diese Stärke auch wieder erinnern. Und Geschichten können uns dabei helfen. Genauso Symbole, über die hatte ich schon gesprochen, aber auch Routinen und Rituale. Welche Schlüsselrituale gibt es und was wird dadurch betont? Denken Sie mal an Ihre Personalversammlung. Denken Sie an Ihre Strategieklausur. Wenn die halt immer am selben Ort stattfinden, im selben Kreis, mit derselben Agenda, weil man die alte Agenda wieder nimmt und guckt, schreiben wir mal ein anderes Datum rein und oh, die Punkte passen ja eigentlich auch ganz gut, dann nehmen wir die halt wieder so. Dann wird es natürlich schwierig, wenn wir sozusagen da die Zukunft neu gestalten wollen. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, wie müssen wir denn Routinen und Rituale orientieren an unserem Leitbild ausrichten, um auch spürbar zu machen, oh wow, jetzt bin ich seit 25 hier in dieser Organisation. Also so eine Personalversammlung habe ich ja noch nie erlebt. Das war ja ganz anders, wie es gewohnt war. Und sozusagen durch das Erlebnis transportieren wir im Idealfall die Messages und machen sie erlebbar aus dem Leitbild. Über Kontroll- und Steuerungssysteme hatte ich schon gesprochen. Auch die sind natürlich handlungsleitend und betonen etwas. Deswegen macht das Sinn, sich zu fragen, was belohnen wir eigentlich und was bestrafen wir eigentlich für ein Verhalten. Aber natürlich die Strukturen formell als auch informell. Denken Sie nur an Personalrat, der meistens aus Mitgliedern besteht, aus diversen Bereichen. Denken Sie an sowas wie Betriebssportgemeinschaften etc., wo viel, viel auch Unternehmenspolitik stattfindet, weil Menschen zusammenkommen, um sich auszutauschen, aber eben auch an Machtstrukturen, wo liegt die Macht? Weil oftmals liegt die Macht nicht da, wo man sie vermutet. Es gibt manchmal zwar, weil Macht könnte ich ja theoretisch in der hierarchischen Organisation am Organigramm ablesen. Manchmal gibt es aber auch Machtstrukturen, die eben nicht sichtbar sind im Organigramm, die aber wichtig sind zu wissen, weil es bestimmte Seilschaften gibt von früher oder manche Personen ein Stück mehr zu sagen haben als andere, obwohl sie hierarchisch auf derselben Ebene sind. Also das ist ja das Schöne an sozialen Systemen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Arten und Weisen der Interaktion. Wenn ich aber weiß, wie sind denn so die Machtstrukturen formell und informell, dann weiß ich eben auch, wen brauche ich unbedingt, um den Leitbildprozess mit Flow zu versorgen. Weil wenn diese Personen sagen, ah ja, das mit dem Leitbild hast du schon gehört, das ist ja ein Schmarrn, dann habe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit größere Schwierigkeiten, als wenn ich eben diese Personen mit als Promotoren mit an Bord habe. Somit möchte ich als Fazit Ihnen 3 Punkte geben. Erster Punkt, gucken Sie sich an, wo haben Sie Ihre Widersprüche für Ihr Institut und was heißt es für Sie in der Umsetzung von Leitbildprozessen? Schauen Sie sich diese Blume mit den 6 Dimensionen mal an, die Sie gerade vor sich sehen. Was ist es eigentlich bei uns und leiten daraus ab, was heißt es letzten Endes für das weitere Vorgehen und sprechen Sie, so Sie nicht selber sind, darüber mit Ihren Vorstandsteams um wirklich zu verhindern, dass so ein wunderbarer Prozess, der so viel Energie freisetzen kann, eben sich nicht ins Negative dreht und dann für Zynismus sorgen und kann. Und jetzt freue ich mich sehr auf die Interaktion mit Ihnen. Ich hoffe, da waren einige spannende Gedanken für dich mit dabei. Und vielleicht denkst du dir gerade, oh Mensch, wir haben auch mal so ein Leitbild definiert und irgendwie ist es in Vergessenheit geraten. Und dann ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, anhand der Punkte, die ich genannt habe, mal zu überlegen, warum ist es eigentlich versandet? Was haben wir vielleicht weggelassen oder nicht getan? Haben wir vielleicht, das erlebe ich in der Praxis am häufigsten,
eben nicht darüber nachgedacht, was heißt es für Strukturen, Abläufe und Prozesse, Kompetenzen und Steuerungssysteme, um die Gedanken aus dem Leitbild auch wirklich in Wirkung zu bringen. Wenn du da auch gerne einfach mal einen Gedankenaustausch dazu hast, melde dich gerne. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns in 2 Wochen wieder in diesem Podcast hören, und wünsche dir jetzt erstmal eine erfolgreiche Woche. Und danke, dass du diesen Podcast hörst.